Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover. Ein offizieller Fanclub des HSV.
Moin und willkommen bei uns hier bei Eine Halbzeit HSV in der Derbywoche. Ich bin Tim. Und ich begrüße jetzt meinen Podcast-Partner, der mir verraten hat, dass er schon jede pulssenkende Methode vor diesem Nordderby erfolglos versucht hat. Und damit, moin Bernd.
Moin Tim, ich bin natürlich tiefenentspannt vor Samstag.
Das habe ich gemerkt. Negativ für den Puls dürfte wohl auch der Auftritt des HSV beim VfB Stuttgart für dich gewesen sein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich so ein bisschen in der Zeit zurückversetzt gefühlt. Und zwar ins Jahr 2023, genauer gesagt im Juni 2023, da ist der HSV das letzte Mal beim VfB Stuttgart angetreten. Das war im Hinspiel der Relegation. Der HSV logischerweise als Zweitligist und der VfB damals als Bundesligist. Und der HSV hat mit 0-3 verloren. Und auch am Sonntag sah es für mich wieder absolut so aus, als würde ein Bundesligist gegen einen Zweitligisten spielen. Oder allein diese Feststellung ist in meinen Augen schon ziemlich bedenklich und eigentlich auch nicht so richtig zu erklären. Wie siehst du das?
Also ich finde, der HSV macht ja mit eins seiner schlechtesten Saisonspiele. Das muss man so sagen. Ich glaube, da kommen nur das Bayern-Auswärtsspiel und das Hoffenheim-Auswärtsspiel bisher ran. An den Auftritt. Und natürlich war ich auch nach dem Spiel sehr bemüht, es mir runterzureden, gut zu reden. Und ich bleib auch dabei. Natürlich macht es was mit einem Aufsteiger, wenn 4 bis 5 wichtige Stützen fehlen und der HSV hat nun mal vor allem eine gute Spitze, was die Bundesliga betrifft, aber keine vernünftige Breite, dazu kommen wir später noch. Aber mir ist ein Satz hängen geblieben, den du gerade im Vorgespräch zu mir gesagt hast, selbst wenn nur die Breite auftritt, darf es nicht so ein klares Spiel werden. Also natürlich kann Stuttgart das 2-3-0 gewinnen, auch 4-0 gewinnen am Ende, aber mit den Chancen, machen wir uns ehrlich, es hätte ja auch 7, 8 oder 9-0 ausgehen können.
Absolut.
Aber jetzt hilft ja nichts. Wir müssen trotzdem drüber sprechen. Qua unserer Chronistenpflicht im Podcast. Ich glaube, wir beide würden es uns lieber knapsen, aber gehen wir mal rein. Kommen wir zu unserer Schlüsselszene. Ich würde sagen, wir fangen chronologisch an und dann fange ich mit meiner an, weil die vor deiner liegt. Und das ist bei mir das 2-0 vom VfB durch Chris Führich in der 32. Minute. Warum habe ich diese Szene genommen? In der Phase davor hatte ich trotz 0-1 Rückstand so ein bisschen das Gefühl, okay, wenn der HSV nochmal ins Spiel kommt, dann jetzt. Man hatte 2-3 Halbchancen, Torchancen würde ich es nicht nennen, dafür war das noch zu wenig. Aber man hat zumindest es mal geschafft, sich mal ein bisschen vor Stuttgarter Tor zu bringen, auch wenn man da nicht zwingend genug war. Und dann legt man sich genau in diese Phase so ein Ei da fast selber ins Netz. Es geht, finde ich, los und er hat sonst ein grandioses Spiel gemacht, aber es geht bei dem Tor, finde ich, bei Heuer Fernandes los, der einen sehr riskanten Pass ins Pressing der Stuttgarter reinspielt, was völlig schief geht. Der Ball landet dann über 2-3 Stationen bei Wamed Omari, zu dem kommen wir nachher noch, der den Ball dann am eigenen Strafraum durch ein versuchtes Dribbling vertändelt. Stuttgart schaltet unfassbar schnell dann um über 2-3 Stationen. Das sah dann wirklich aus, als ob eine Herrenmannschaft eine Schülermannschaft vorführt in der Sequenz. Kein HSVer steht da, wo er stehen soll in dieser Sequenz. Keiner kommt überhaupt in die Nähe von einem Zweikampf zu sprechen. Egal, wen du da nimmst in dem Moment in der Hintermannschaft. Und am Ende schiebt Chris Führich ein. Und warum ist das für mich die Schlüsselszene? Weil danach erinnere ich mich bis zur Chance von Robert Glatzel in der, glaube ich, Nachspielzeit sogar war das erst, an keine weitere HSV-Chance mehr. Und der HSV war dann halt gebrochen. Und Stuttgart rollte über sie hinweg. So auch bei deiner Schlüsselszene.
Ja, vielleicht nur kurz dazu. Ich frage mich echt, was die Idee dahinter ist, gegen so eine spielstarke Mannschaft das hinten noch spielerisch lösen zu wollen. Ja. Warum kann man sich da das nicht einfach mal rausnehmen und den Ball einfach nach vorne dreschen? Ich verstehe es nicht. Heuer Fernandes leitet solche Szenen ja häufig ein und häufig funktioniert das auch. Er ist ja auch für einen Fußballer, für einen Torwart fußballerisch talentiert. Aber dass das da sein muss, dass man sich in so einem schweren Spiel es auch dann dadurch noch selbst schwer macht, das verstehe ich nicht.
Nee, ich auch nicht.
Gut, 79. Minute ist meine Schlüsselszene. Da war das Spiel auch schon längst entschieden. Und der HSV muss da eigentlich frühzeitig das 0-4 kassieren. Und dafür gibt erst völlig freistehend und danach schießt Elkanus den Nachschuss noch gegen den Pfosten war echt so eine leicht kuriose Szene, weil ich denke, das muss eigentlich ein Tor sein. Und es gab so viele vergleichbare Szenen, auch schon in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit dann noch mehr, bei denen du dich echt gefragt hast, wie kann das sein, dass Stuttgart so freie Abschlüsse bekommt und die dann alle auch nicht reinmacht. Also wirklich fahrlässig Chancen vergibt, es wurde noch ein Elfmeter verschossen, ein Tor ist aufgrund einer Abseitsstellung noch aberkannt worden. Und all diese Szenen, ich habe jetzt hier nur exemplarisch eine rausgegriffen, zeigen, was du auch gerade eben schon gesagt hast, das Spiel hätte ohne Probleme 0-8 ausgehen können. Es hätte keinen anderen Spielverlauf dafür gebraucht, auch kein anderes Auftreten der beiden Mannschaften. Stuttgart hätte einfach nur ein bisschen genauer in die Ecken schießen müssen, dann wären die Dinger drin gewesen. Und ich weiß nicht, also das hätte man dann, glaube ich, auch nicht mehr so richtig gut verknaust. Das wäre eine historische Niederlage auf jeden Fall gewesen. Eine der höchsten Bundesliga-Niederlagen wahrscheinlich seit dem 2-9 gegen Bayern. Und dass man sich mit solchen, ich sag mal, mit solchen Beträgen auseinandersetzen muss, das finde ich schon schwierig. Und deswegen habe ich diese Szene hier einmal rausgegriffen, auch exemplarisch dafür, wie hilflos der HSV dann hinten zum Teil auch aufgetreten ist.
Ja, absolut nachvollziehbare Wahl. Ich denke mal, eine Szene, die wir beide nicht genommen haben, die man aber auch exemplarisch für den gebrauchten Tag des HSV nehmen kann. Ich glaube, The Zone hat es auch verwendet, um es zu posten, ist halt die, in Anführungsstrichen, Chance von Fabio Baldé, ohne auf den Jungen jetzt draufhauen zu wollen, weil der wirklich eine schwere Aufgabe hatte, da Miro Muheim zu ersetzen. Aber dieser eine wirklich mal gut abgepasste Konter von Nikolai Rembeck, der da gut aufpasst, will ich jetzt einfach nur kurz noch mit reinwerfen. Und ich verstehe nicht, wie Fabio Baldé diesen Ball so dermaßen verziehen kann. Und es ist irgendwie symbolisch. Ich glaube, in dem Moment hätte man die Kiste ausmachen können und sagen können, okay, das wird hier heute nichts.
Ja, ich... Vielleicht rutscht da noch so ein bisschen weg, es hat ja auch die ganze Zeit geregnet, aber man sieht auch gar nicht, ob das ein Schuss sein sollte oder ob das ein Pass sein sollte. Es ist einfach irgendwie, das ist gar nicht zusammengelaufen.
Ja, also ich erwarte von einem Fußballprofi, und Fabio Baldé ist für mich mittlerweile zumindest in dieser Mannschaft ein etablierter Profi, erwarte ich, dass der Schuss zumindest aufs Tor kommt. Wenn Nübel den dann hält, ja klar, ärgerlich, aber okay, der muss aufs Tor kommen. So. Gehen wir mal weiter, Spieler des Spiels. Ich glaube, hier können wir es kurz machen, oder, Bent?
Ja, Daniel Heuer-Fernandes. Kann man auch jetzt mehrere Szenen rauspicken. 59. zum Beispiel verhindert er den Doppelpack von Mittelstädt durch eine tolle Reaktion. In der 63. Ist er dann gegen Führig nochmal zur Stelle. Und auch Heuer-Fernandes hat dazu beigetragen, dass der HSV da nicht komplett unter die Räder gekommen ist. Es war zugegebenermaßen nicht nur die Stuttgarter Chancenverwaltung, auch Heuer-Fernandes. Und ja, der einzige HSVer, den man aus dieser indisponierten Leistung dann noch herausnehmen kann.
Ja, ich habe mir nicht mal mehr Szenen rausgeschrieben. Ich habe hier nur stehen, ohne ihn wird es ein Debakel, und er ist der einzige HSVer, der an sein Leistungsmaximum kommt, und Ende. Mehr braucht man da, glaube ich, nicht zu sagen. Man sieht ja auch, die Kickernoten, auch wenn man über die immer mal wieder streiten kann, sind ja exemplarisch. Alle eine 5,0 bis 6,0, und der einzige, der eine 2 hat, ist Heuer-Fernandes. Ich glaube, so eine leichte Wahl, und das klingt so ein bisschen zynisch, aber es ist einfach so, eine leichte Wahl hatten wir, glaube ich, lange nicht mehr für einen Spieler des Spiels. Man kann fast sogar sagen, so eine leichte Wahl hatten wir auch nicht für den Low-Performer des Spiels. Ich fange mal an, aber ich weiß ja schon durchs Vorgespräch, dass wir den zusammen haben. Und auch medial hat er echt auf den Deckel bekommen, dass es war mit Omari. Was kann man über Omari sagen? Nicht nur in diesem Spiel, sondern eigentlich schon seit Wochen steht er komplett neben sich. Also in Wolfsburg kam er ja rein für El Fadli, da waren wir beide ja im Stadion. Da waren wir uns noch einig, er hat das zumindest besser gemacht als El Fadli in dem Moment. Vielleicht muss man jetzt mittlerweile auch hart sein und sagen, es lag vielleicht auch an der fehlenden Qualität der Wolfsburger, dass das nicht so aufgefallen ist, weil seit dem Wolfsburg-Spiel steht er komplett neben sich, hat schon mehrere Elfmeter verursacht, auch in diesem Spiel verursacht er wieder einen Elfmeter, den Dennis Undav dann kolossal rüberjagt, und im Hause Nagelsmann hört man laute Jubelschreie in dem Moment. Aber ich will jetzt hier nicht spekulieren, warum es bei ihm gerade nicht läuft. Das haben sämtliche HSV-Gazetten diese Woche schon getan. Da möchte ich mich jetzt nicht anschließen. Aber unterm Strich, egal woran es liegt, egal in welche Richtung man da denken will, er hilft so der Mannschaft gerade nicht. Und dann darf er nicht spielen. Und man sollte jetzt, finde ich, die Gunst der Stunde nutzen, wenn Capaldo fit genug ist, um ihn aus der Schusslinie zu nehmen. Vor allem bald auch bei den Medien, und Capaldo wieder spielen zu lassen. Und ich Ich halte was von dem Jungen. Ich fand gerade seine ersten 3-4 Spiele für den HSV, bis dann zur Union Berlin, zu dem Spiel, wo er sich schwer verletzt hat, die sahen eigentlich ganz vielversprechend aus, von den Ansätzen her zumindest. Ich hoffe, dass er nochmal in diese Form findet zur neuen Saison, aber wenn er das nicht tut, könnte das ein sehr kurzes Kapitel war mit Omari beim HSV gewesen sein, oder?
Ja, also ich habe dem nicht viel hinzuzufügen. Sicherlich eine der schlechtesten Einzelleistungen, die wir diese Saison gesehen haben. Und ich sehe es genauso wie du. Ich würde ihn auch gegen Bremen auf gar keinen Fall spielen lassen. Und ich bin mir nicht so sicher, ob wir ihn vielleicht nicht doch sehen. Ja. Wenn, du erinnerst dich ans Hinspiel, da stand Sumaoro plötzlich in der Startelf. Das hatte dann natürlich auch Gründe. Aber das fand ich auch schon so merkwürdig. Nach seinem Fehlschuss gegen Kiel wirkte das ein bisschen so, als wollte Polzin erzwingen, dass er jetzt sich da irgendwie rauskämpft. Mhm. Und das ist sicherlich auch eine Methode, um einem Spieler vielleicht wieder zu mehr Selbstvertrauen zu führen. Gerade in einem Derby kann das sicherlich auch Wunder bewirken. Ich würde es aber auf keinen Fall tun, weil er wirklich so verunsichert wirkte, dass das die ganze Sache auch noch verschlimmern kann.
Ja, vor allem, imagine, das geht schief.
Ja,
das und der verschuldet noch einen Elfmeter, genau, der verschuldet noch einen Elfmeter und HSV geht da 2-0 unter. Und du bist auf einmal mitten im Abstiegskampf, dann kann der Junge doch nie wieder ein Spiel im Volkspark machen.
Nee, dann war es das.
Genau, dann war es das. Also du musst ihn ja eigentlich jetzt aus der Schusslinie nehmen. Ob du es kannst, reden wir nachher drüber. Da gibt es ja so ein paar schwierige Sachen, aber kommen wir mal zur nächsten Rubrik. Ich würde sagen, du fängst mal an. Wir fangen mal, weil du hast einen Absteiger, ich habe einen Aufsteiger, holen wir trotzdem irgendwie in Anführungsstrichen positiv auf. Fang du doch mal gerne an mit deinem Absteiger.
Also ähnlich wie bei den Low-Performern hätte man hier auch wirklich fast jeden Spieler nennen können. Und,
ja, absolut.
Das ist jetzt auch keine Kritik, die sich jetzt exklusiv auf Rayan Philippe, den ich hier gewählt habe, beschränkt. Aber wir hatten das im Vorgespräch vor dem Spiel gegen Stuttgart auch nochmal besprochen, dass du gerade in so einem Spiel auch hin und wieder mal offensive Entlastungsmomente brauchst, um den Dauerdruck, den Stuttgart ausgeübt hat, so ein bisschen zu unterbrechen und auch um dir selbst so ein bisschen Selbstvertrauen zu erarbeiten in so einem wirklich schweren Spiel, dir vielleicht auch selbst zu zeigen, okay, wir können offensiv auch ein, zwei Akzente setzen. Und dafür ist es halt die Grundvoraussetzung, dass die Offensivspieler den Ball auch vielleicht mal ein bisschen halten können, vielleicht auch mal länger als 10 Sekunden. Und irgendwie ist es bei ihm momentan nicht drin. Der ist sofort wieder weg, der Ball. Du kannst irgendwie im Grunde schon die Eieruhr danach stellen. Und ich finde das so ein bisschen, ja, ich finde das ein bisschen bedenklich, muss ich sagen. Klar, er hatte da auch jetzt keinen leichten Stand gegen eine wirklich gute Stuttgarter Verteidigung, die auch gar kein Problem hatte, diese wenigen Versuche, die der HSV in der Offensive hatte, im Keim zu ersticken. Aber trotzdem hätte ich mir da, glaube ich, so ein bisschen mehr offensive Energie, ein bisschen mehr Esprit gewünscht und vielleicht auch so ein bisschen mehr, ja, vielleicht ein bisschen mehr Kreativität. Und das habe ich bei ihm irgendwie alles nicht gesehen. Ja. Und das gilt aber auch für andere Spieler, deswegen es ist dann irgendwo auch ein Totalausfall gewesen und du hast es ja trotzdem irgendwie geschafft, einen Aufsteiger für uns mitzubringen.
Ja, Nicolas Capaldo habe ich mitgebracht und das ist aber auch ein Aufsteiger in Anführungsstrichen, ne? Weil das ist so einer der wenigen Strohhalme, an die man sich nach dem Spiel ehrlicherweise klammern kann. Es ist die lange ersehnte Rückkehr und bei mir wirklich, ich glaube bei dir auch, weil man schon gemerkt hat, auch so in den paar Minuten, die er dann auf dem Platz war, du hast da auch sehr exemplarisch diese Dennis Undav-Szene, der hat zumindest, er hat mir als einziger das Gefühl gemittelt von den Leuten, die in dem Moment auf dem Platz standen, vielleicht noch mit Otto Stange, dass ihm das jetzt gerade nicht scheißegal ist, dass es 0-4 steht und dass ihn das richtig abkotzt. Und ich, für ein Derby brauchst du solche Spieler, deswegen ist es insofern ein gutes Timing, dass er jetzt zurück ist. Er ist jetzt irgendwo aber auch der Hoffnungsträger für viele und wenn er fit ist, gehe ich persönlich davon aus, dass er gegen Bremen in die Startelf zurückkehren wird. Deswegen habe ich ihn als einfach als Aufsteiger, weil Omari so schlecht war und er dadurch einfach zwangsläufig ein Aufsteiger ist, weil alle ihn gerade so ein bisschen auch ehrlicherweise im Umfeld des Vereins glorifizieren, habe ich das Gefühl. Schon lange mit den Entwicklungen um Luka Vuškovic, zu dem wir nachher noch kommen. Gut. Ich will es gar nicht eigentlich machen, aber wir müssen es natürlich tun, Bernd, zieh doch mal ein Fazit aus dem Stuttgart-Spiel.
Ja, wie ich es eingangs schon gesagt hatte, der HSV hat im Grunde eine Leistung gezeigt, die zum 29. Spieltag hin nochmal nicht so wirklich Bundesliga-reif war, was man natürlich auch unter den Vorzeichen sehen muss, das haben wir auch besprochen. Da sind viele Spieler ausgefallen, die dem Kader auch in der Spitze eine Qualität verleihen, die andere Teams nicht haben. Trotzdem war es ja ein Spiel zwischen einem Bundesligisten und einem anderen Bundesligisten und das haben wir auch gesagt, du kannst dich da dann trotzdem nicht so abschießen lassen oder es ist dann ja nur 0-4 gewesen, aber gefühlt waren die Kräfteverhältnisse halt doch nochmal andere und auch die Spieler, die dann im zweiten Glied in Anführungszeichen stehen, sollten eigentlich nicht so krass unter dem notwendigen Niveau performen, wie das zum Teil an dem Tag der Fall war und der VfB Stuttgart ist eine gute Mannschaft. Die werden nächstes Jahr sicherlich in der Champions League spielen, dann auch zurecht und sind auch ein guter Vertreter des deutschen Fußballs, denke ich, in der Champions League.
Ja, absolut.
Trotzdem sind sie Tabellenvierter und andere Mannschaften sind gegen die auch nicht so krass unter die Räder gekommen. Und es muss irgendwie möglich sein und das hätte ich eigentlich auch erwartet, dass der HSV irgendwie Mittel und Wege findet, das zumindest in einem gewissen Rahmen zu halten, diese Niederlage. Ja. So, das ist jetzt nicht passiert und von der Dramaturgie her, dass jetzt sich eigentlich nicht nur diese Woche, sondern fast so die letzten 2 Monate über diesen Bremen-Spiel so zuspitzen, das finde ich super unglücklich. Das haben wir ja hier auch schon besprochen. Eigentlich hätte man vorzeitig dafür sorgen müssen, dass es in diesem Spiel in Anführungszeichen nur noch um die Meisterschaft im Norden geht, also sozusagen um diesen Prestigetitel, wer ist die Nummer 1 im Norden und eben nicht wirklich darum, wer rutscht vielleicht nochmal richtig tief in den Abstiegskampf rein. Ja. Und jetzt hast du die Situation, und ich beneide keinen der Spieler, die dieses Spiel am Samstag spielen müssen. Und das ist leider für den HSV, auch für Werder, eine direkte Folge des Spiels, das am Wochenende vorher stattgefunden hat. Und ja, im Grunde hätte es kaum unglücklicher laufen können mit diesen Vorzeichen für den HSV.
Ja, ich gebe dir recht, es gibt wenig Jobs, glaube ich, am Samstag um 15.30 Uhr, die unangenehmer sind, als einer der 22 Akteure auf dem Platz zu sein. Ja, was bleibt für mich? Also der HSV, ich habe es ja schon gesagt, macht ein schlechtes Spiel und für mich hat sich eine Sache gezeigt, die klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen wie eine Verharmlosung oder Ausrede, aber das ist für mich schon eine ehrliche, harte Kritik. Der HSV ist nur deshalb Bundesliga-tauglich und ich würde sagen, im Gros über die Saison hat er das schon bewiesen, dass er das ist, weil die Spitze der Spieler von der Qualität her Bundesliga-tauglich ist. Und da rede ich jetzt genau von folgenden Leuten: Heuer Fernandes, Jordan Turunariga, Nicola Remberg, Nicolas Capaldo, Fabio Vieira, Sambi Lokonga. Ich würde Miro Muheim noch reinziehen und Luka Vuskovic. Das sind für mich die Namen, die man hier nennen muss. Der Rest hat für mich ehrlicherweise, auch vor allem durch das Stuttgart-Spiel, eher bewiesen, dass er es nicht zwangsläufig ist oder vielleicht auch teilweise in einigen Fällen nicht ist, Stand jetzt. Wenn diese Spitze in der Mehrzahl fehlt, dann kann die Breite das nicht abfangen und dass die Breite das nicht abfangen kann, ich wiederhole jetzt auch ehrlicherweise ein bisschen, was du gesagt hast, aber man muss es nochmal unterstreichen, finde ich, das ist per se kein Problem, aber die dramatische Art und Weise, wie wenig die Breite es abfangen kann, das macht einem schon Sorgen und da sage ich ehrlich, man muss jetzt ehrlicherweise wirklich bei jedem dieser Spieler hinterfragen im Sommer, kann er noch in ein Bundesliga oder in ein akzeptables Bundesliga-Niveau kommen oder nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass du alle jetzt garantiert raushauen musst. Das ist Quatsch. Ja. Spieler entwickeln sich, Menschen kommen besser in Vereinen, in Städten an. Es ist ein Unterschied. Und wenn ich jetzt die Vereinsnamen sage, wisst ihr, über welchen Spieler ich zum Beispiel rede, ob du bei Eintracht Braunschweig spielst oder beim HSV. Nichts gegen Eintracht Braunschweig, aber das ist so. Und du musst aber einfach gucken, über den Sommer ist das die Aufgabe der Kaderplaner und des Trainerteams, wenn du drin bleibst, finde ich, zu gucken, sind die in der Lage, Bundesliga-Niveau zu erreichen? Und wenn nicht, musst du da echt noch ein paar Spieler holen, um die Breite halt auch Bundesliga-tauglich zu machen, weil sonst wird das zweite Jahr echt schwierig, weil die Spitze wird in der Qualität abnehmen, das wissen wir, einfach faktisch, weil allein schon Luka Vuskovic nicht mehr dabei sein wird. So, und dieser Kader hat im Gros Zweitliganiveau. Das ist erstmal kein Drama, weil du in einer Saison, finde ich, das nicht gekippt kriegst, von zweite Liga in erste Liga. Aber das ist etwas, was du halt klar ansprechen musst und womit du dann arbeiten musst im Sommer. Und es muss das Ziel sein des HSV, wenn es gut geht, nächstes Jahr den Entwicklungsschritt zu gehen, dass man sagen kann, auch wenn 2-3 Leistungsträger nicht dabei sind, dann gehen wir zumindest nicht mit wehenden Fahnen in Stuttgart unter. Jetzt ist das Ding, ich bin ja ein grundoptimistischer Mensch und ja irgendwie auch so der fröhliche Optimist dieses Podcasts. Deswegen habe ich natürlich das einzig Gute, an das ich mich gerade klammer, trotzdem noch mitgebracht in mein Fazit. Und das ist einfach wirklich der Fakt, dass der HSV vor allem durch die Leistung der Leistungsträger, das gehört soweit 100% dazu, sich in eine Lage gebracht hat, weiterhin den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen. So, aus diesen 5 Spielen, die jetzt noch anstehen, braucht man wahrscheinlich rechnerisch 3 bis 4 Punkte. Es ist ein Sieg und ein Unentschieden. Natürlich hat der HSV ein schweres Restprogramm, aber ich bin Fan von der Theorie, die kommt nicht von mir, die kommt von einem anderen Fußball-Podcast. Es ist völlig egal, fast gegen wen du spielst am Ende, außer gegen den FC Bayern, weil so viele weirde Ergebnisse passieren in beide Richtungen. Es kann sein, dass wir in 2 Wochen hier sitzen und Hamburg hat Hoffenheim 4-0 geschlagen. Das wäre in dieser Saisonphase nicht verwunderlich, dass so etwas passiert. Guck dir Heidenheim an, die jetzt nochmal eine zweite Luft kriegen. Es kann in beide Richtungen ausschlagen, das Pendel für dich, positiv wie negativ, weil in dieser Zeit so Faktoren auf einmal reinspielen wie viel Energie hast du noch, wie mental stark bist du, wie viel geht's für den Gegner vielleicht auch ehrlicherweise, ist der Gegner noch bereit in der 85. Minute den entscheidenden Sprint anzusetzen oder sagt der Gegner, ja, ob ich den jetzt mache und mich vielleicht kaputt kloppe für den ganzen Sommer oder ob ich es nicht tue und dann gewinnen die halt, ne? So, aber der HSV hat hier eine Gefahr, die hast du angesprochen, HSV hat aber auch eine Chance, auf die wir jetzt vielleicht auch kommen. Und die Chance ist, bei Werder Bremen im Weserstadion den Klassenerhalt zu feiern. Und das ist ein Moment, wenn ich jetzt schon drüber rede, kriege ich Gänsehaut. So, wenn das passieren könnte. Im Endeffekt sind wir in der Situation von St. Pauli von vor 2 Jahren. Wir haben was zu gewinnen, wir haben aber auch was zu verlieren. Ne? Also das muss man auch dazu sagen. Aber hättest du mir am 3. Spieltag gesagt, am 30. Spieltag fährt der HSV nach Bremen und er muss das Spiel in An- und Abführungsstrichen, und das sind dicke An- und Abführungsstriche, nur gewinnen, um drin zu bleiben, ich hätte sofort unterschrieben nach dem 0-5 in München.
Klar, es hätte alles schlimmer laufen können, das ist sicherlich so. Und das, was du über das über den restlichen Saisonverlauf sagst, das würde ich auch unterstreichen. Das ist auch was die Bundesliga auch von anderen Ligen unterscheidet. Ja. Klar, die Bayern schweben so über allem, aber alle anderen sind eigentlich nie so wirklich hundertprozentig ausrechenbar. Du weißt nicht, Dortmund vielleicht doch auch noch so, das ist schon auch sehr souverän, was die in letzter Zeit gezeigt haben, aber bei allen anderen Mannschaften würde ich auch sagen, da bist du nicht safe. Und deswegen ist es noch nichts verloren, das stimmt. Und auch wenn es gegen Bremen nicht funktionieren sollte, ist die Saison danach nicht vorbei. Ich glaube, das muss man sich auch nochmal vor Augen führen, dass es danach noch weitergeht. Trotzdem, ich bleibe dabei, da ist am Samstag unangenehm viel Druck auf den Kessel.
Ja.
Und wir werden auch über unsere X-Faktoren noch sprechen, in denen es dann auch nochmal um die mentale Komponente und um einige Ausfälle gehen wird. Und ich bin sehr gespannt und kann das wirklich kaum vorhersagen, wie das laufen wird.
Ja, ich glaube, das kann niemand. Und unangenehm viel Druck, und man kann ehrlicherweise auch das andere Unwort nehmen, nämlich unnötig viel Druck, und das hast du ja auch schon getan. Also man hätte auch schon mit 1-2 Siegen mehr aus diesen 0-0-Spielen, die es eine Zeit lang gab, wo die Siege ja durchaus drin waren. Also ich glaube, wir machen uns nichts vor, wenn wir sagen, das Spiel gegen Gladbach hätte man gewinnen müssen, vielleicht sogar.
Ja.
So, und damit würde die Situation schon ganz anders aussehen, aber es bringt auch nichts daran, jetzt festzuhalten. Machen wir einen Haken drunter. Note 6 haben wir beide stehen, lässt sich nichts anderes geben bei diesem Spiel. Das Schöne ist ja, es kommt immer das nächste Spiel. Und das nächste Spiel ist jetzt das Nordderby. Und bevor wir ins Sportliche kommen, Ben, muss ich natürlich mal fragen, bei so einer Derby-Woche, wir haben sie jetzt ungefähr zur Hälfte durch, wir nehmen auf am Mittwochabend um 19 Uhr gerade unserer Zeit. Machst du irgendwas anderes? Läuft irgendwas anders bei dir in so einer Derby-Woche? Bist du so ein abergläubischer Mensch oder machst du einfach alles normal und guckst am Spieltag, was passiert?
Nee, ich glaube, ich mache nichts anders. Vielleicht gucke ich hin und wieder öfter an die Nachrichten irgendwie, um zu gucken, wie ist so der Stand bei den Vereinen, vor allem beim HSV, bei Werder gucke ich jetzt eigentlich gar nicht oder nicht so viel. Und ich glaube, dass ich auch am Samstag nicht viel anders machen werde als sonst. Werde mir vielleicht vorher die zweite Liga nicht angucken, das habe ich zuletzt auch sowieso nicht mehr so oft gemacht. Und ja, vielleicht dann auch ab Freitag nicht mehr so viel. Wir hatten das ja von dem letzten Derby auch, dass es dann noch irgendwelche Provokationen und sowas gab, das weiß ich nicht, schaue ich mir dann wahrscheinlich auch nicht unbedingt noch größer an. Aber ja, wir haben das besprochen, dass es sich jetzt irgendwie darauf, dass es jetzt darauf so zuläuft, ist natürlich irgendwie auch spürbar, glaube ich, bei allen ja. Fans und bei allen, die es irgendwie auch mit den beiden Clubs halten. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich bin da ein bisschen anders als du. Ich habe Dinge getan in der letzten Derby-Woche. Wir haben gewonnen. Also macht mein Gehirn daraus, also tue ich sie jetzt wieder. Eine Sache, ich habe jeden Tag ein Kleidungsstück vom HSV getragen. Von irgendeiner Socke über ein T-Shirt bis zum Pulli. Irgendeins hatte ich immer an.
Auch jetzt gerade übrigens.
Und auch jetzt gerade, genau, sitze ich hier in einem HSV-Pulli. Ich habe die ganze Woche bis jetzt irgendein HSV-Kleidungsstück angehabt und werde das auch eisern durchziehen bis zum Samstag. Und am Samstag wird dann das Trikot angezogen, was ich anhatte an dem Samstag. Also ich bin ein abergläubischer Mensch. Für alle, die mich nicht so gut kennen, die mich nur aus dem Podcast hier kennen, aus dem HSV-betrachtenden Teil, ich bin ein sehr abergläubischer Mensch. Also wenn man meine Freundin fragt, ich bin sehr abergläubisch und ich werde das auch wieder so tun. Ehrlicherweise. Und,
ja, gerne mit demselben Ausgang.
Ja, hoffentlich. So, dann schauen wir doch mal sportlich drauf, würde ich sagen. Bent, du bereitest uns jetzt mal so ein bisschen vor. Ich glaube, die grundsätzliche Tragweite des Spiels, dem ist jedem bewusst, aber trotzdem, was sollte man zum Nordderby auf jeden Fall wissen und wie sieht es beim HSV aus? Da müssen wir natürlich auch drüber sprechen.
Ja, 30. Spieltag, wir biegen auf die Zielgerade der Saison ein. Und der HSV spielt am Samstag um 15.30 Uhr im Weserstadion bei Werder Bremen. Irgendwo war zu lesen, zum ersten Mal seit vielen Jahren, das stimmt gar nicht, auch zu zeitlicher Zeit hat der HSV da gespielt. Deswegen ist es, ich glaube, seit 2 oder 3 Jahren das erste Spiel, das der HSV in Bremen spielt. Es ist laut Kicker der 110. Direktvergleich zwischen den beiden Mannschaften und die Bilanz ist sehr ausgeglichen insgesamt. Hat Werder 39 Spiele gewonnen, der HSV 35 und 35 unentschieden. Und auch aus den letzten 10 Spielen ist keine Mannschaft so wirklich als die bessere in der Gesamtbilanz hervorgegangen. Auch die ist nämlich ausgeglichen. Was kann man sagen zum Kader des HSV? Also wir haben es vorher besprochen, es ist selten, schon so früh in der Spieltagswoche so viel über einzelne Spieler, auch über mögliche Ausfälle und über den Kader geschrieben worden. Und das Ganze konzentriert sich beim HSV vor allem auf Luka Vuskovic und Albert-Sami Lokonga, die bekanntlich in Stuttgart nicht spielen konnten. Und in der Kommunikation, die Manny Polzin und der Verein vor dem Spiel gefahren haben, las es sich doch noch so, als würden die beiden gegen Bremen spielen können. Einige Zeitungen hatten das sogar so zugespitzt, dass die vielleicht sogar geschont werden, um dann in diesem wichtigen Derby spielen zu können. Und momentan zeichnet sich ab, dass beide auch gegen Bremen nicht in der Startelf stehen werden und Vuskovic womöglich sogar gar nicht im Kader. Beide haben bis jetzt, also wir nehmen am Mittwoch auf, nicht am regulären Teamtraining teilgenommen. Vuskovic konnte zum Teil sogar auch nicht draußen individuell trainieren, wie das bei anderen Spielen der Fall war. Und trotzdem hat der Verein bis jetzt aber auch, das ist auch logisch, zu möglichen Ausfällen auch noch kein offizielles Statement abgegeben. Vermutlich werden wir da bis zur Pressekonferenz warten müssen. Was kann man noch sagen? Yusuf Paulsen, Jean-Luc Dompé und Alexander Rössing-Lelisit haben am Mittwoch individuell trainiert. Und zurückkehrt Miro Muheim nach seiner Rotsperre im Spiel gegen Stuttgart. Ansonsten stehen die Spieler, soweit wir das bisher überblicken können, zur Verfügung beim HSV. Aber gerade, dass diese Fragezeichen über Vuskovic und Sami Lokonga schweben, ist natürlich bitter und macht die ganze Aufgabe nicht einfacher. Wir haben es eben auch schon gesagt, wenn man jetzt die drei besten Spieler des HSV nennen würde, für mich sind das schon Vieira, Vuskovic und Sami Lokonga. Wenn 2 von 3 in Bremen ausfallen würden, das wäre schon ein krasser Aderlass. Das ist vielleicht erstmal das, was man zum HSV sagen kann. Ich hoffe ja so ein bisschen irrationalerweise auf so eine kleine taktische Maßnahme oder vielleicht auch irgendwie ein kommunikativer Kniff, dass man das möglichst lange offen hält, ob die beiden spielen können und dass sie dann vielleicht am Samstag wie Kai aus der Kiste dann doch auf dem Platz stehen. Das würde ich mir zumindest wünschen. Aber wie gesagt, gesicherte Informationen gibt es dazu noch nicht, eben nur diese beiden Fragezeichen. Und das wäre es erstmal auch zur Kadersituation beim HSV.
Genau, und dann schauen wir mal auf unseren Gegner, auf Werder Bremen. Und ich habe mich da extra die Woche ein bisschen connected mit einem Freund dieses Podcasts. Liebe Grüße an Konsti, wir kennen ihn noch aus dem Hinspiel. Da hat er uns ja auch wunderbar drauf vorbereitet. Diesmal habe ich mich vor allem mit ihm connected. HSV gegen Werder, bevor ich aufs Spielerische gucke, kommt man natürlich an einem Namen nicht vorbei und das ist der auf der Trainerbank und das ist Daniel Thun, der auch auf seinen alten Co-Trainer trifft mit Merlin Polzin. Also so ein bisschen das Duell, der ehemalige Schüler fordert den ehemaligen Meister heraus. Daniel Thun ist jetzt seit 9 Spielen bei Werder Bremen, hat von Horst Steffen übernommen. Fun Fact, Daniel Thun hat noch kein einziges Mal unentschieden gespielt mit Werder Bremen. Er hat 3-mal gewonnen und 6-mal verloren. 2 Siege davon gegen Platz 17 und Platz 18, also gegen Heidenheim und Wolfsburg. Hat auch gewonnen bei Union Berlin, wobei Union Berlin unter Steffen Baumgart ja eh so eine Wundertüte war. Also man weiß auch nicht, wie sehr man das zählen kann. Punkteschnitt von 1 hat Bremen natürlich, das gehört zur Wahrheit dazu, von Platz 17 weggeführt, aber halt auch nicht weit weg, ne? Ehrlicherweise. Also Bremen steht jetzt auf Platz 15. Weiß man nicht, ne? So, schauen wir mal auf den Bremer Kader vielleicht erstmal. Wer wird ausfallen? Garantiert ausfallen wird Friedel, der Kapitän und Innenverteidiger. Auch ein wichtiger Leader, der hat sich nämlich eine rote Karte wegen Notbremse abgeholt gegen die Kölner. Und ich weiß nicht, ob ihr alle da draußen die Szene gesehen habt. Aber ich glaube, Leonardo Bittencourt hatte keinen guten Abend noch an dem Tag und war mit sich selber ziemlich am Hadern, weil Friedel im Endeffekt ja nur für Bittencourt ausputzen muss. Außerdem garantiert ausfallen, ein weiterer Innenverteidiger wird Maltini, die beiden Stürmer Keke Top und Victor Boniface ebenfalls. Und von den Spielern, die eher so auf der Bank sowieso gesessen hätten, Hein, der Ersatztorhüter, und AD, junger zentral-defensiver Mittelfeldspieler, 19 Jahre alt, ein Talent der Bremer, auch der fällt aus. Es gibt so ein paar Spieler, ähnlich wie bei Sambi und Vuškovic, wo man so ein bisschen das noch bewachen muss, wie das läuft. Das ist noch unklar. Und auch da ist es ein enormer Leistungsträger, nämlich Jens Day. Ich glaube, alle Hamburger haben noch nicht so schöne Erinnerungen an Jens Day, an das Hinspiel. Da hat er nämlich das 1-0 kurz vor der Pause für die Bremer erzielt. Der ist fraglich, ob er spielen kann. Auch da gab es bisher noch kein Statement. Ebenfalls zu Maximilian Wöber, Linksverteidiger, und zu Mitchell Weiser, der theoretisch zurückkehren könnte dann jetzt nach seinem Kreuzbandriss. Aber auch da ist unklar, ob er es schon zum Derby schafft. Ich habe da noch 3 Player to watch mitgebracht, aus unterschiedlichen Gründen, auf die ich nochmal kurz schauen will und auf die ihr natürlich dann auch schauen könnt beim Derby. Das eine ist Karim Koulibaly, 19 Jahre alter Innenverteidiger. Es ist so die Jugendentdeckung der Bremer in dieser Saison und könnte auch schon nach der Saison wieder gehen. Im Raum steht eine Ablöse von 40 bis 50 Millionen, die Werder Bremen wohl fordert. Und es haben wohl mehrere Premier League-Teams, wo man jetzt aber noch keine konkreten Vereinsnamen gehört hat, Interesse an ihm. Bitter für uns alle HSVer. Er war eigentlich HSV-Jugendspieler, wechselte 2024 aus der HSV U19 zur Bremer U19, hat dieses Jahr 23 Bundesligaspiele für die Herren gemacht und eine Marktwertsteigerung auf 22 Millionen laut transfermarkt.de. Das ist schon echt ordentlich. Sportlich aber gehört zur Wahrheit bei Karim Koulibaly dazu. Seit dem 23. Spieltag hat er nur 2 Spiele gemacht und da jeweils 29 und 45 Minuten. Und die 45 Minuten wohl auch nur, weil Friedel ja in der ersten Halbzeit die rote Karte gesehen hat gegen Köln. Jetzt muss er starten, weil Maltini nicht spielen kann und weil Friedel gesperrt ist. Und er ist auf jeden Fall ein Top-Talent, aber ich würde hier schon ein Fragezeichen machen, wie fit er ist und ob sich das auf seine Leistung auswirkt. Wie das laufen kann, haben wir ja bei War mit Omari jetzt hinlänglich schmerzlich erfahren müssen, alle selber. Und das kann dann schon ein Faktor werden. Deswegen Karim Koulibaly, ehrlicherweise vielleicht wirklich ein Zünglein an der Waage, wenn man auf die Bremer guckt. Ein anderes Zünglein auf der Waage, aber eher, dass er dem HSV vielleicht wehtun könnte, ist Cameron Puerta, 27 Jahre alter zentraler Mittelfeldspieler, der vor der Saison aus Saudi-Arabien kam, per Laie. Er war ein großer Hoffnungsträger, aber man muss schon sagen, er konnte die Erwartungen wie die gesamte Mannschaft der Bremer nicht wirklich erfüllen. Er kommt genau auf eine Vorlage, war aber auch häufig verletzt in der Saison. Warum aber, glaube ich, Puertas könnte eine Gefahr werden, auf die Hamburger aufpassen müssen? In meinen Augen ist das ein sehr guter Box-to-Box-Spieler, ein wichtiger Verbindungsspieler nach vorne, wenn er spielt für die Bremer. Und ich fand, man hat in Köln gesehen, dass er einfach gefehlt hat mit der Gelbsperre. Vor allem auch vor dem Platzverweis, wo Bremen noch so ein bisschen nach vorne gespielt hat, war halt abseits von Flanken von außen nicht wirklich viel da, was Köln in Bedrängnis gebracht hat. Und Poyatos kann mit seiner Technik dieses Element einfach wieder bringen. Er kehrt jetzt nur zurück. Gerade falls, ich habe es angesprochen, Jens Day ausfällt, wird er für Bremen wohl extrem wichtig werden, denke ich mal, um diesen Part nach vorne zu machen, weil Linnen und Bittencourt, die dann wahrscheinlich mit ihm im zentralen Mittelfeld starten werden, die sind halt eher die Ackerer und die Kämpfer als die, die diesen technischen Element haben oder mal den entscheidenden Pass spielen können. Deswegen Cameron Puertas könnte eine wichtige Rolle einnehmen. Und der dritte Spieler, und auch da beziehe ich mich drauf, falls Jens Day ausfällt, ist Leo Bittencourt, der 32 Jahre alte Routinier im zentralen Mittelfeld. Unter Steffen war er gar nicht gesetzt in der Hinrunde. Da gab es dann auch schon die Bestätigung, dass Werder Bremen den Vertrag nicht verlängern wird. Jetzt unter Tune ist er aber auf einmal dann trotzdem nochmal wichtig geworden. Das ist ein unermüdlicher Ackerer auf dem Platz, auch wenn er nicht immer alles gelingt. Aber er gibt sich auf jeden Fall nicht auf. Und der ist auch so eklig, glaube ich, finde ich, wenn du gegen den spielst. Und durch diese eklige Art wird er auf Bremer Seite, denke ich, schon wichtig werden. So ähnlich wie ein Capaldo oder ein Remberg auf unserer Seite in der Hinsicht wichtig werden könnten in diesem Derby. Gerade wenn Bremen, guck mal, Friedel wird nicht spielen. Das ist ein wichtiger Leader eigentlich auf dem Platz. Jens Day wissen wir auch nicht, ob er spielen kann, und Mitchell Weiser auch nicht. Das sind so die anderen drei Leader, würde ich sagen, die auch wirklich so laute Leader sind auf dem Platz, die das verkörpern, die auch mal mit jemandem diskutieren auf dem Platz, die vielleicht auch mal mit dem Schiedsrichter in ein Wortgefecht gehen. All das sind ja so Kleinigkeiten, die in so einem Derby was ausmachen, und deswegen habe ich Leo Bittencourt hier einfach mit hingenommen, weil wenn Jens Day nicht fit wird, wird er garantiert spielen, und dann wird er garantiert in der Hinsicht für die Bremer ein Faktor werden, und dann wird halt die Frage sein, wie gut kann er diese Rolle ausfüllen und wie gut kann er auf dem Platz auch noch was bringen, und daran wird viel hängen. Das so ehrlicherweise mein Blick auf die Bremer, und dann kommen wir jetzt mal drauf, wie kann das hier für den HSV gut gehen, Bent? Was ist dein X-Faktor, oder was für eine Frage stellst du dir vor diesem Derby, ist vielleicht eher die bessere Formulierung.
Ja, ob der HSV das Spiel ohne Vuskovic und Samilo Konga erfolgreich gestalten kann. Also wir wissen jetzt noch nicht, ob sie ausfallen, aber heute klingt es eher so, als würden sie ausfallen als nicht. Und zwei absolut wichtige Spieler in der Defensive, aber auch gerade was den Spielaufbau angeht und auch was so kreative Momente im Spielaufbau angeht. Und das ist für mich, denke ich, dann die Frage, die so ein bisschen über den Kader schwebt und die sich das Trainerteam dann noch stellen muss. Wie kann man diese Ausfälle, die meiner Meinung nach qualitativ nicht zu kompensieren sind,
nein, auf gar keinen Fall,
dann eventuell ja in einen anderen Matchplan vielleicht dann auflösen oder sowas?
Ja, absolut. Mein X-Faktor ist einfach, wer ist im Kopf stabiler? Wieso komme ich darauf? Derbys sind, das haben wir gesagt, keine Spiele wie jedes andere. Da rückt ehrlicherweise da sportliche Kriterien in den Hintergrund, und auch sportliche Qualität ist nicht immer der entscheidende Faktor, und beide haben enorm Druck. Schauen wir mal auf beide Mannschaften. Schauen wir erstmal auf Bremen. Bremen kann, wenn sie es gegen den HSV gewinnen, den HSV wieder mit nach unten reinziehen, sich ein bisschen Luft verschaffen. Auf der anderen Seite hat Bremen enormen Druck, weil sie im Vergleich zum HSV in Anführungsstrichen nur 3 Punkte auf St. Pauli haben. Und je nachdem, was St. Pauli am Freitag zu Hause gegen Köln macht, haben sie vielleicht zum Moment, wo das Derby angepfiffen wird, gar keinen Abstand mehr auf St. Pauli, wenn das aus Bremer Sicht und vielleicht dann auch aus Hamburger Sicht schlecht läuft am Freitag. Zusätzlich kommen bei Bremen noch Softfaktoren on top, die man hier, finde ich, durchaus nennen muss. Es ist deren Heimderby. Das heißt, deren Heimfans werden extrem was von denen erwarten. Und zusätzlich hat Bremen das Hinspiel verloren. Das ist vielleicht echt so eine Hypothek, die dem HSV zum Vorteil gereichen könnte, dass Bremen das Heimderby verloren hat und dadurch, dass das Hinspiel in Hamburg verloren hat, so rum, und dadurch nochmal einen zusätzlichen Druck zumindest von den Fans hat, dass das jetzt nicht wieder schief gehen darf. Und Bremen hat, ich weiß, Restprogramm zählt nicht, aber auch Bremens Restprogramm ist kein Selbstläufer, wenn man sich das anguckt nach dem HSV die letzten 4 Spiele. Deswegen hat Bremen enormen Druck, aber ich habe es gesagt, beide, deswegen komme ich jetzt zu unserem HSV. Auch der HSV hat extrem Druck. Was kann der HSV schaffen? Der HSV kann mit einem Sieg und vielleicht dann parallel einer Niederlage von St. Pauli und Wolfsburg den Klassenerhalt klar machen. Da lege ich mich dann einfach mal fest. Wenn das genauso in den Dreiklang passiert, ist das wahrscheinlich ziemlich sicher der Klassenerhalt. Man kann aber auch, und das hast du jetzt auch schon mehrfach angesprochen, das haben wir jetzt zuhauf schon gekaut, mit einer Niederlage und schlechten Ergebnissen in beiden Parallelspielen auch wieder richtig in diesen Kampf, vor allem um die Relegation wird es dann ja eher sein, reinrutschen. Und das kann echt dann nochmal was auslösen in dieser Mannschaft, auch mental im negativen Sinne, weil auch der HSV hat ja bekanntlich kein leichtes Restprogramm. Und die Rechnung ist für mich, ich habe es hier so formuliert, so einfach wie kompliziert bei diesen beiden Mannschaften. Wer trotz des großen Drucks befreiter aufspielen kann und vielleicht auch in die ersten paar guten Aktionen reinkommt, hat, finde ich, die deutlich besseren Chancen, dieses Spiel zu gewinnen. So, dann ist es bei diesen beiden Mannschaften immer noch nicht garantiert, weil sowohl der HSV als auch Werder haben uns dieses Jahr immer wieder gezeigt, dass man sich bei denen auf vor allem eins verlassen kann, nämlich darauf, dass man sich auf gar nichts verlassen kann, ins Positive wie ins Negative. Aber wer natürlich dieses Derby besser annehmen kann, das ist aber, kannst du natürlich Textbook unter jedes Derby schreiben, aber unter dieses hier mit den Rahmenbedingungen noch viel mehr, der hat einen enormen Vorteil dem anderen gegenüber. Deswegen ist das mein X-Faktor. Gut, kommen wir zum Aufstellungstipp. Jetzt wird spannend. Tor überskippen wir wie immer. Wie sieht deine Dreier-Defensivreihe aus, Bent?
Also ich hoffe auf Capaldo, Torunariga und El Fadli, aber ich rechne mit Omari, Torunariga und El Fadli.
Okay. Ich glaube fest daran, dass Capaldo spielen wird. Deswegen habe ich Capaldo. Ich habe irgendwo in mir drin noch 2% Resthoffnung auf Luka Vucevic, auch wenn die nicht groß sind. Aber ich habe auch El Fadli dann sonst als Ersatzkandidat. Und John Torunariga. Dein Mittelfeld, die Viererreihe?
Also ich habe auch zwei Varianten. Die eine, die ich glaube, dass es wird, und bei der anderen ist es die, auf die ich hoffe. Also ich hoffe auf Jatta.
Ja, tatsächlich habe ich das auch so, ja.
Ja, Remberg, Vieira und Muheim.
Mhm. Bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Ich habe auch Jatta als Hoffnung, glaube aber, Mikkel Bronxies wird spielen.
Ja, das habe ich nicht dazu gesagt, das glaube ich tatsächlich auch.
Genau. Da der Sambi nicht spielen wird, und ich glaube, dass Vieira wieder eher in dieser Folgerolle spielt, kann ich mir vorstellen, auch wenn er kein gutes Spiel in Stuttgart hatte, dass Albert Grönbeck hier nochmal spielen wird, neben Nikolai Remberg. Und habe halt Grönbeck, Remberg und Muheim. Muheim gehe ich davon aus, dass der garantiert wieder spielen wird. Wie sieht deine Dreierreihe vorne aus?
Ja, das ist jetzt ein bisschen wild, gebe ich zu, aber manchmal, also Polzin hat uns ja auch hin und wieder schon überrascht in dieser Saison.
Ja, durchaus.
Ich gehe mit Otele, Stange und Dompe tatsächlich.
Spannend. Fast so ein bisschen wie gegen VfL Wolfsburg, nur dass Stange da nicht gespielt hat. Aber ja, verstehe das. Ich habe es auch ein bisschen wild angeordnet, weil ich habe es eher in einem 1-10er und 2 Spitzen, so ein bisschen wie man gegen Augsburg auch gespielt hat. Und ich habe im Endeffekt auch die drei wie in Augsburg, nämlich Fabio Vieira, Rensford Königsdörfer und Robert Glatzel.
Ja, wäre auch cool. Also ist so ein bisschen die Frage, wie dominant man da auftritt. Ne? Also ob man Bremen erstmal kommen lässt, könnte man ja auch machen. Aber irgendwie, ich habe so das Gefühl, das ist irgendwie nicht so der Stil.
Ja, du willst es ja auch gewinnen. Also letztendlich, wie gesagt, mit Sieg machst du den Klassenerhalt ziemlich wahrscheinlich klar. So einfach auch, weil selbst wenn St. Pauli gegen Köln gewinnt, St. Pauli dann langsam die Spiele ausgehen. So, und ja, ich kann auch mir die Variante vorstellen, Vieira, Königsdörfer, Otele. Das wäre dann eher die Variante, was du meinst mit diesem auf Konter gehen. Und ich glaube auch, dass der HSV, egal wie es ist, drauf gut tut, sich erstmal zu stabilisieren die ersten paar Minuten. Weil Bremen wird direkt anlaufen. Ich glaube, das erwarten wir beide. Die wollen direkt was zeigen. Die werden wahrscheinlich direkt das Stadion mitnehmen wollen bei jeder Aktion. Und Hamburg hat insofern in Anführungsstrichen den Vorteil, dass ein Unentschieden für Hamburg ein kleineres Debakel wäre als für Werder Bremen. So, und man sollte, das ist ein Ritt auf der Rasierklinge, natürlich, und das sollte man nicht zu lange machen, aber ich kann das auch sehen, dass man erstmal auf Umschaltfußball geht und sagt, die müssen, wir können, zumindest in der ersten Halbzeit. Das Spiel entwickelt sich dann ja weiter, aber zumindest in den ersten 30 Minuten müssen die eigentlich und wir können, und dass man darauf geht. Daher, wir werden es sehen. Jetzt interessiert mich natürlich noch dein Derby-Tipp.
Ja, ist schwierig, ne? Also, ich würde super gerne einen Sieg tippen. Und ich tippe auch jetzt einfach mal 2-0 für den HSV.
Ja.
Aber ich glaube, dass das Spiel 0-0 ausgehen wird.
Ja, es ist irgendwie so ein prädestiniertes Unentschieden-Spiel. Ich tippe trotzdem pro HSV, weil ich es einfach, wie natürlich logischerweise will. Ich will, dass wir in Bremen diesen Klassenerhalt holen. Ich sag 2-1 HSV. Ich sag 2-1 HSV.
Moin Mädels, was geht bei den HSV-Frauen?
Gut, und damit wären wir jetzt eigentlich durch. Eigentlich, wenn nicht noch was anderes im Volkspark passiert wäre in dieser Woche. Denn eigentlich wäre Meuthen-Mädels ja gar nicht dran gewesen, weil keine Spiele sind. Aber es hat gekracht bei den HSV-Frauen. Und zwar so richtig. Es gibt einen Trainerwechsel im Volkspark. Wie der Verein auf Instagram schreibt, will man einen neuen Impuls setzen im Saisonendsport in den letzten 4 Spielen. Deswegen musste Liesel Brandschau jetzt ihren Stuhl räumen nach 5 sieglosen Spielen in Folge. Und Clublegende Rodolfo Esteban Cardoso, wunderbarer Name dieser Typ, ne? Das muss man auch mal sagen, übernimmt jetzt für die letzten 4 Spiele. Ich finde, man kann hier zynisch sagen, das kennen wir irgendwoher, nämlich von den HSV Herren, dass Cardoso dann mal für ein paar Spiele übernimmt. Seine Ausgangslage, mit der er jetzt die HSV-Frauen übernimmt, vielleicht da nochmal kurz drauf zu gucken, für alle, die es nicht gewahr haben. Die HSV-Frauen stehen jetzt 4 Spieltage vor dem Ende auf Platz 12. Das ist in der Liga ein Platz vor der von den Abstiegsplätzen. Und haben 3 Punkte Vorsprung auf Essen und 4 auf Jena, auf die beiden Abstiegsplätze. Und jetzt stehen halt die letzten 4 Spiele ins Haus gegen die 2 Mitaufsteigerinnen aus Nürnberg und von Union Berlin, gegen etablierte Bundesligistinnen aus Köln und die dieses Jahr unüberwindbaren Bayernfrauen. Und zumindest in 3 von 4 Spielen kann ich mir vorstellen, erhofft sich der Verein durch die Trainerwechsel, dass da nochmal was Positives zu holen ist. Ich glaube, es ist vermessen, von Cardoso zu erwarten, dass er gegen die Bayernfrauen was holen kann. Das ist ehrlicherweise ein bisschen utopisch. Da aktuell Länderspielpause ist, ich hatte es gerade angesprochen, muss Cardoso jetzt noch ein bisschen auf sein Debüt warten, aber am 24.04. am nächsten Freitag ist es dann soweit und da werden wir dann in der nächsten Folge sicherlich drüber sprechen. Und ich glaube, man muss das jetzt hier gar nicht groß diskutieren, man kann sich, glaube ich, am Ende darunter einigen. Wir hoffen einfach beide natürlich sehr, dass sich für die HSV-Frauen dieser Trainerwechsel am Ende auszahlt und dass das kein Schuss in den Ofen ist. Genau, ich glaube, darunter kann man es runterbrechen, ehrlicherweise.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, dann sind wir am Ende der Vorschau-Folge aufs Derby gekommen. Ich weiß nicht, Ben, wie es bei dir ist. Bei mir wird es jetzt wahrscheinlich so weitergehen wie die letzten Tage auch. Ich laufe seit Montag mit einem Kribbeln im Bauch rum und ich weiß noch nicht ganz einzuordnen, ob es Angst oder Vorfreude ist. Aber irgendwas dazwischen wird es sein und wahrscheinlich ist es ein guter Mix aus beidem. Und ich vermute, das wird so weitergehen, ne? Die nächsten Tage jetzt, bis das Spiel ansteht.
Ja, das mag sein. Aber auch danach geht's weiter. Wir werden das dann wieder hören.
Ihr werdet so nämlich.
Dann hören. Es gibt eine Zeit nach dem Derby, auch wenn man es jetzt gar nicht so glauben mag.
Es ist kein Endspiel. Es ist nur ein Bundesligaspiel.
Genau, es ist kein Endspiel. Wir hatten dieses St. Pauli-Spiel schon angesprochen. Das war ein Endspiel. Da hattest du nur eine Chance, das zu verhindern, dass die bei dir aufsteigen. Ja. Und so schlimm ist es jetzt nicht. Und klar, man kann den Spieß auch umdrehen, so wie du das gesagt hast. Man kann es den Bremern auch zu einem richtig schwarzen Tag machen. Ja. Und ja, wir werden es erleben.
Hoffen wir einfach mal, dass die Mannschaft mehr Lust hat, das zu tun, den Bremern ordentlich den Tag zu versauen, als Angst hat, selber was zu verkacken. Weil da war der HSV leider in den letzten Jahren ja auch immer mal wieder gut für. So. Ich sag trotzdem, wir gewinnen das. Ich muss jetzt noch was Positives sagen am Ende. So, und damit entlasse ich euch aus dieser Folge oder lassen wir euch aus dieser Folge. Wie gesagt, Derby am Wochenende. Ich denke mal, alle werden das irgendwie gucken. Wir hoffen alle, dass wir uns danach jubelnd in den Armen liegen, dass Ben und ich hier nächste Woche die Klassenerhaltskorken knallen lassen können in der Folge. Sind natürlich trotzdem bis zum Ende der Bundesliga-Saison garantiert für euch da. Egal, wie das hier ausgeht. Wir hören nicht auf. Und ja, ich beende es jetzt einfach, bevor wir uns da weiter noch reinreden. Das war eine Halbzeit HSV. Macht's gut und ciao.
Ciao, ciao.
Eine Halbzeit HSV. Der Podcast zum Hamburger Sportverein von Ben Strebel und Tim Ottenberg. Diese Folge wird euch präsentiert von der Hamburger Botschaft Hannover. Ein offizieller Fanclub des HSV.
Er hat alles gewonnen, Meisterschaften, Pokale, die Champions League und trotzdem, für viele bleibt Stefan Effenberg bis heute ein Feindbild. Ein Moment hat dafür gereicht, Dallas 1994, ein Mittelfinger und eine Karriere im DFB-Team, die ab da quasi vorbei war. Doch da beginnt sie eigentlich erst, die eigentliche Geschichte des Stefan Effenberg. Die Geschichte eines Spielers, der nie gefallen wollte, der nie zurückgerudert ist und der bereit war, alles zu verlieren, nur nicht sich selbst. Vom Tiger zum Chefe beim FC Bayern, vom Ausgestoßenen zum Champions-League-Sieger. Das ist die Geschichte von Stefan Effenberg. Alles gewonnen, außer die Menschen. Ab sofort bei den 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.